In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das Evangelium bringt etwas vom inneren Lebensgesetz und vom inneren Lebensgeheimnis der heiligen Birgitta von Schweden zum Ausdruck. Ihre äußere Stärke liegt in ihrer inneren Christusverbundenheit. So ist es immer. Ein Mensch ist in dem Maße stark in dieser Welt. Ein Mensch kann in dem Maße gleichsam in der Vollmacht Gottes in dieser Welt stehen, indem er auch eins ist mit Christus. Wenn sein Herz mit Christus schlägt, mit Christus mitempfindet, dann hat sein Leben eine äußere Ausstrahlung. Die heilige Birgitta von Schweden ist schon in ihrer Kindheit von Gott berührt worden. Es ist Gnade. Aber es ist zugleich auch etwas, wo Gott natürlich Birgitta schon von Kindheit an kannte und gleichsam von Kindheit an wusste, mit ihr kann ich's machen, wenn ich's einmal so sagen darf. Er wusste genau, Birgitta wird sich darauf einlassen. Schon als Kind hatte sie eine tiefe Christusverbundenheit und eine große Liebe zu Christus, so dass sie schon als Kind in der Nacht, in der Kälte aufstand und auf dem Boden knien betete, auch wenn die Tante sie dafür bestraft hat. Sie hatte eine tiefe Christusliebe, so sehr, dass sie schon als Kind sich gewünscht hat, unverheiratet zu bleiben, um so in Freiheit, mehr Freiheit zu haben und sich in dieser Freiheit Christus ganz in der Frömmigkeit ihres Lebens dienen zu dürfen. Sie kam aus sehr reichem Haus. Ihr Vater war so reich, dass er sogar dem König Darlehen geben konnte. Ihr Mann später war einer der größten Grundbesitzer Schwedens. Und weil sie aus so einem vornehmen Hause kam, hatten auch ihre Eltern entschieden, dass sie verheiratet werden wird, bereits mit 14 Jahren. Ihr Ehemann ist 18 Jahre, als sie ihn heiratet. Und sie weiß, Gott im Gehorsam zu dienen, ist jetzt von ihr verlangt. Mehr als ihr Wunsch nach einem verborgenen Leben in Gott. Später wird sie von Christus das Wort hören: Eine demütige, fromme Ehefrau ist für mich angenehmer als eine hochmütige Jungfrau. Sie ist die Ehe gleichsam in einem Gehorsamsakt eingegangen. Es wurde über sie entschieden und dennoch hat sie eine glückliche Ehe erlebt. Sie konnte mit ihrem Mann zusammen beten, sie konnte mit ihrem Mann zusammen auf Wallfahrt gehen, sie war eine große Verehrerin der Reliquien, der Heiligen, eine große Pilgerin nach Rom, nach Jerusalem, nach Santiago de Compostela. Sie hat ihr Eheleben mit einem Leben des Gebetes, mit einem Leben des Studiums auch der Heiligen Schrift, der Abtötung und der Nächstenliebe verbunden. So hat sie Johannes Paul II. In seinem Ernennungsschreiben beschrieben, als er sie zur Mitpatronin Europas ernannt hat. Sie war gehorsam, auch in ihrem Eheleben. Und sie hat das getan, was Gott jeweils von ihr erwartet hat. Mit 22 Jahren schon wird sie mit ihrem Ehemann an den Hof des Königs von Stockholm berufen. Auch das wieder ein Akt des Gehorsams. Sie tut es nicht gerne. Auch wenn sie anfänglich noch in dieser Zeit das angenehme Leben zwar liebt, das vornehme, reiche Leben auch liebt, so ist sie dennoch so sehr in Christus geeint und mit Christus verbunden, dass sie auch immer versucht, diese vornehme Welt auf Christus hin zu öffnen, für Christus zu öffnen. Sie weiß, dass sie dort am Hof des Königs einen Auftrag hat. Sie weiß, dass sie dort am Hof des Königs dazu beitragen muss, dass die Gerechtigkeit lebendig ist. Sie setzt sich für die Armen ein. Sie wehrt sich gegen die Machenschaften des Königs, der ihr Vetter ist, den sie aber nicht scheut, auch scharf zurechtzuweisen. Einmal bezeichnet sie ihn geradezu als einen gekrönten Esel, weil er nicht bemüht ist, der Gerechtigkeit zu dienen, weil er nicht bemüht ist, den Armen aufzuhelfen, sondern ihnen vor allem viele Steuern auferlegt. In dieser Not, wo sie merkt, sie kann nichts ändern, obwohl sie eigentlich etwas ändern muss, entscheidet sie, mit ihrem Gatten aufzubrechen zur Wallfahrt nach Santiago. Auf dem Heimweg stirbt ihr Mann. Und wiederum entscheidet sich Birgitta für den Gehorsam. Sie lässt sich dorthin schicken von Gott, wo sie selber eigentlich nicht hin möchte. Er schickt sie wieder an den Hof dieses Königs. Und sie muss wiederum als Prophetin auftreten. Sie hat äußerlich gesehen wenig Erfolg. Das, was ihr geschenkt wird, ist, dass sie ein Kloster gründen darf, eine Ordensgemeinschaft gründen darf. Das, was damit an verborgener Saat ausgesät wird in ihr Land, das sieht nur Gott allein. Äußerlich hat sie nicht viel Erfolg. Äußerlich darf sie nicht einmal in ihrem Kloster leben, in ihr Kloster eintreten. Erneut ist sie gehorsam, denn Christus schickt sie wieder woanders hin. Er schickt sie nach Rom. Auch dort soll sie Mahnerin und Prophetin sein. Sie sehnt sich danach, dass die Päpste vom Avignoner Exil, von ihrer Residenz, die sie dort in Avignon hatten, dass sie dort zurückkehren nach Rom. Auch hier hat Birgitta keinen Erfolg. Für einige Jahre kehrt einer der Päpste zurück, aber er geht auch wieder nach Avignon. Erst 3 Jahre nach ihrem Tod kehren die Päpste endgültig wieder nach Rom zurück. Und sie tritt auf in Rom ebenso als Mahnerin und Prophetin. Sie hat einen unangenehmen Ruf dort und sie wird verachtet, gerade von denen, denen sie durch ihre Mahnungen unangenehm wird. Und sie scheut sich nicht, auch dort in großer Armut zu leben. Das Leben der heiligen Birgitta von Schweden und ihr Lebensgeheimnis ist, dass es ein einziger Akt des Gehorsams Christus gegenüber ist. Dass sie das tut, was sie tun soll, auch wenn sie andere Wünsche und andere Vorstellungen und andere Pläne hat. Sie tut und sagt das, was sie von Christus her tun und von Christus her sagen soll. Und Christus weiß, er kann somit seine Birgitta dahin setzen, wo er sie gerade braucht. Und er setzt sie oft gerade an diese Stellen hin, wo es am dunkelsten ist, wo es einer Lichtgestalt bedarf, wo es eines Heiligen bedarf. Äußerlich gesehen hat sie nicht viel Erfolg gehabt in ihrem Leben. Aber Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Erfolg ist nicht das Wort, das über dem Kreuz Christi steht, sondern über dem Kreuz Christi steht das Wort Treue und Gehorsam. Treue und Wahrhaftigkeit sind der Gürtel, den Christus trägt nach der Offenbarung des Johannes. Und diesen Gürtel hat auch die heilige Birgitta von Schweden angenommen. Sie ist da und blüht da und wirkt da, wo Gott sie ausgesät hat, wo Gott sie haben möchte und wer sie gerade braucht. Und dort kann sie am besten wirken. Sie hat 8 Kinder gehabt und eine ihrer Töchter wird als Heilige verehrt. Ich meine, ein Sohn von ihr ist in eine Ordensgemeinschaft eingetreten und am Ende seines Lebens gehörte auch ihr Ehemann, ich meine, dem 3. Orden des Zisterzienserordens an. Äußerlich vielleicht wenig Erfolg, aber in ihrer Familie ist etwas aufgeblüht von ihrer Gnade, die auch ihren Ehegatten und auch ihre Kinder mitberührt hat. Und die, wo sie damit beitragen konnte, ihre Umwelt zu verwandeln. Es ist nicht der Erfolg, der unser Leben heilig macht, sondern es ist die Treue und der Gehorsam zu dem, was Christus uns aufgetragen hat.